Das Gebet spielt ja im christlichen Glauben oder überhaupt im Glauben, egal wo man jetzt schaut, auch im Islam, in jeder Religion, eine zentrale Rolle. Swedenborg hat das ja so einfach geschrieben, indem er sagt, Beten ist im Grunde genommen nur ein Reden mit Gott. Das ist nicht nur, sondern es ist eigentlich sehr viel. Im Gebet treten wir eben persönlich, unmittelbar mit unserem Herrn Jesus Christus, der für uns Gott ist, in Verbindung. Es bedarf eben zwischen uns und dem Herrn keiner Vermittlung, im Grunde auch keiner besonderen Form im Gebet. Wir können unser Herz vor ihm ausschütten, wir können mit unserem innersten Gedanken und Anliegen offen vor den Herrn treten und ihm uns anvertrauen. Nun, das Wort beten kommt ja auch von bitten. Ein Gebet beinhaltet ja meistens oder in den meisten Fällen auch eine Bitte. Heute Morgen haben wir dieses Lied gesungen gerade eben. Das ist ein Dankesgebet, das ist auch möglich. Aber im Grunde genommen bitten wir um viele Dinge. Wir bitten um Gesundheit, um Frieden, um Liebe, um Lösung unserer Probleme und vieles andere mehr. Oder wir beten auch für jemand anderes, der vielleicht selbst nicht gläubig ist oder im Moment durch Anfechtungen nicht beten kann. Das ist dann eine sogenannte Fürbitte. So ist das Gebet eigentlich immer eine ganz persönliche Sache und bei jedem Menschen ganz anders. Aber es geschieht nicht selten, dass wir in unserem Gebet das formulieren oder hineinlegen, was aus unserer menschlichen Sicht und Wahrnehmung wir als richtig und gut verstehen, was uns als richtig und gut erscheint. Das legt eigentlich jeder Mensch persönlich für sich in das Gebet hinein. Es kann dann passieren, dass wir uns wundern, dass manchmal genau das Gegenteil von dem passiert, um was wir gebeten haben. Das ist vielleicht auch nicht selten, vielleicht kennt ihr das auch. Und das eindringlichste Gebet in dieser Hinsicht in der Geschichte der Menschheit hat hier wohl Jesus Christus gesprochen. Und zwar vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane, als er so gebetet hat, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus Christus selbst hat hier zunächst aus seiner menschlichen Schwäche heraus um Bewahrung vor der schwersten Versuchung gebeten, gleichzeitig jedoch aber auch hinzugefügt, dass nicht sein menschlich schwacher Wille geschehen möge, sondern eben der göttliche Wille. In diesem Zwiespalt leben wir, denke ich, auch, wenn wir uns mit Jesus und dem Glauben und unserer Entwicklung beschäftigen. Nun Menschen, wir können um alles beten, wir sind halt Menschen, wir haben menschliche Züge und es ist ja sogar vom Herrn selbst geraten worden, bittet, so wird euch gegeben. Also er hat nicht gesagt, bittet um das oder jenes, sondern einfach gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Also im Grunde genommen können wir um alles bitten. Aber auf der anderen Seite spricht der Herr bei Jakob Lorber, dass er keine Lippengebete wünscht und kein ständiges Geplapper vor ihm haben möchte, dass wir das nicht vor ihm veranstalten sollen. Das ist denn sicher auch nicht im Sinne des Herrn, wenn wir um alles und jedes zu ihm gehen und dann über alles sozusagen unser Gebet legen. Deswegen hat Jesus uns eben im Neuen Testament auch nach der Frage, was ist das rechte Gebet, quasi ein Mustergebet an die Hand gegeben, das vom Inhalt her das abdeckt, was wir als Menschen für unser Leben und im Grunde genommen für die ganze Wiedergeburt benötigen. Und dieses Gebet schließt eben alle Ebenen mit ein, rein natürlich, seelisch, geistig, himmlisch, wie wir es auch betrachten mögen. Deswegen wird dieses Gebet eben auch in allen Kirchen, christlichen Kirchen, zu verschiedenen Anlässen, beim Abendmahl oder bei Trauungen oder wie auch immer, gebetet. Das ist das zentrale Gebet, was uns als christliche Gemeinschaft prägt. Ist klar, welches Gebet gemeint ist. Es ist das Vaterunser. Wir alle kennen dieses Gebet, denke ich, innen und auswendig und sehr gut. Und jetzt könnte ich eigentlich den Vortrag beenden, weil das spricht im Grunde genommen für sich. Man muss da gar nicht viel zu sagen. Aber in der zweiten Betrachtung sage ich leider oder ich sage mal lieber Gott sei Dank, ist es doch ganz nicht so einfach, denn das Verständnis über dieses Gebet kann doch sehr weit auseinandergehen. Das merke ich zum Beispiel in Berlin in der Gemeinde, wenn immer mal wieder über die Formulierung und führe uns nicht in Versuchung in der Gemeinde diskutiert wird. Ist das jetzt richtig übersetzt? Sollen wir das anders beten? Wäre es nicht besser, das anders auszuformulieren? Und. Also offensichtlich hat jeder Mensch doch irgendwie einen anderen und eigenen Zugang zu diesem einen Gebet. Und das Gebet hat sicherlich seine ganz eigene Wirkung auf jeden eigenen Menschen. Also scheint doch zumindest ein Bedürfnis zu sein, sich mehr mit diesem Gebet auch mal in der Tiefe zu befassen. Was haben wir da eigentlich bekommen und was ist eigentlich, wenn man es tiefer betrachtet, auf den verschiedenen Ebenen für Sinnmöglichkeiten gibt. Aber fangen wir von vorne an. Interessant ist eben, wenn man sich da ein bisschen intensiver mit befasst, dass es ja schon immer, seit es dieses Gebet gibt, die Menschen darum gerungen haben, was nur die richtige Auslegung ist, was das Gebet bedeutet. Und es gibt dazu auch seit des Erdenlebens Jesu Christi eigentlich dazu Auslegungen und Ausführungen verschiedenster Art. Also schon die ersten Kirchenväter im 3. Jahrhundert haben irgendwie darüber referiert und sich Gedanken gemacht, was mit diesem Gebet gemeint ist, wie man es am besten verstehen könnte und so weiter. Im Mittelalter oder Spätmittelalter war es dann vor allem Martin Luther, der sehr ausführlich über das Vaterunser sich ausgelassen hat. Da gibt es ein kleines Büchlein sogar dazu, wo er sich sehr mit dem Vaterunser beschäftigt. Und ungefähr ab dem 18. Jahrhundert hat man damit begonnen, die Übersetzungen, die es dann gab, in Frage zu stellen. Man suchte quasi nach dem Urtext, was hat Jesus dann wirklich gesagt. Wir kennen vielleicht das Vaterunser auf Aramäisch. Jesus hat ja in mehreren Sprachen offensichtlich gesprochen, aber hauptsächlich auch in Aramäisch. Und daher gilt das aramäische Vaterunser, was man so lesen kann, als das authentischste. Nur ist das Problem, dass aramäische Übersetzungen ins Deutsche sehr schwierig sind. Und ich habe da jetzt nichts gefunden, wo man sagen kann, es gibt eine wortwörtliche Übersetzung, weil das Aramäische ist eine Sprache, wo man die Sinnebenen sozusagen sehr weit auseinanderziehen und verschieden betrachten kann. Es ist nicht so ganz einfach, eine einzige Übersetzung zu finden überhaupt. Aber es ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Also da hat man versucht, die Frage, was ist der Urtext? Und darüber hinaus gibt es eben auch viele moderne Ansätze, die sich eben mit dem Vaterunser beschäftigen. Ein Beispiel werde ich im Laufe des Vortrags aufzeigen, die dann aber schon ein bisschen, sage ich mal, so ins Kuriose gehen. Aber das ist auch interessant, wie das eben heute betrachtet wird. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Betrachtung des Gebetes. Ich habe den Text genommen, der allgemein üblich in den Kirchen gesprochen wird, der als Übersetzung, glaube ich, so allgemein anerkannt ist. Die Texte kennen wir, sodass ich eigentlich schon einsteigen kann in den ersten Teil. Ich habe das grob gegliedert, sodass ich zunächst einmal über den ersten Teil sprechen möchte. Und zwar, das Gebet beginnt ja mit Vater unser. Das sind die ersten beiden Worte, die wir aufnehmen, die wir sprechen. Manche sagen auch du unser Vater. Und nun kann man sich ganz viele Gedanken machen, aber ich finde, wenn man das ein bisschen einordnet, dann wird hier klar, dass mit dieser ersten Aussage oder dieser ersten Bitte oder dieser ersten Anbetung es darum geht, dass unsere Beziehung dargestellt wird. Welche Beziehung wir als Betende zu Gott, zum Vater haben. Es heißt eben nicht Gott unser, sondern Vater unser. Und das bedeutet, dass wir in einem engen Verwandtschaftsverhältnis stehen zum Vater, nämlich in dem Verhältnis von Vater und Kind. Das finde ich zu Anfang des Gebetes ganz wichtig, dass hier erst einmal geklärt wird, wie ist unsere Beziehung. Indem wir nämlich Gott als Vater anrufen, wird die Trennung und die Distanz vom höchsten Göttlichen zu uns als Geschöpf auch ein Stück weit aufgehoben. Denn Vater und Kind sind Blutsverwandte. Das Kind stammt eben unmittelbar vom Vater, ist also aus seinem Fleisch und Blut, könnte man sagen. Und wir als Geschöpfe oder Menschen tragen das Wesen des Vaters ein Stück weit in uns. Und wenn man jetzt immer länger darüber nachdenkt, man kann das immer mehr vertiefen, dann wird deutlich, dass am Beginn dieses Gebetes eigentlich unsere Herkunft dargestellt wird. Nämlich die unmittelbare Verbindung zum Göttlichen, zum Vater in uns. Wir sind sein Fleisch und Blut. Und wir sprechen das Vaterunser oft vielleicht ein bisschen leichtfertig daher, aber wenn wir uns einmal Zeit lassen, die Worte länger auf uns zu wirken, dann kann man anhand des Begriffes Vaters auf viele verschiedene Aspekte kommen. Zunächst mal das Wichtigste halt, dass wir seine Kinder sind, die Kinder des göttlichen Vaters, dass ein Vater seine Kinder über alles liebt, dass also das Liebesverhältnis an erster Stelle steht. Das Liebesverhältnis zum Vater, das ist das, was der Mensch eigentlich als allererstes benötigt. Dann weiter, dass er uns alle versorgt und uns alles gibt, was für unser Leben wichtig und notwendig ist. Dass er uns auch beschützt und so weiter. Man könnte die Liste jetzt immer weiter fortführen, alles, was wir mit dem Begriff Vater verbinden. Wichtig dabei ist, finde ich, noch der Aspekt, dass es heißt Vater unser. Man könnte sagen, du mein Vater, könnte ich ja auch beten. Aber ich finde, dieses Vater unser schließt ein, dass ich nicht als Einzelwesen vor dem Herrn stehe, sondern dass wir untereinander Geschwister sind und deswegen sagen können, Vater unser, unser aller Vater. Dass das immer mitschwingt in der Beziehung zu Gott, in unserer Liebe. Dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir alle untereinander geschwisterlich mit dem Vater verbunden sind. So schließen wir quasi im Gebet auch immer alle Geschwister mit ein. Nun ist es ja vielleicht gerade in heutiger Sicht interessant zu sehen, dass ja die Diskussion losgebrochen ist, warum muss es immer alles allein männlich immer an erster Stelle stehen, das männliche Prinzip, warum kann ich auch das weibliche Prinzip, es ist doch irgendwie diskriminierend, dass die Frau immer da zu kurz kommt. Wir kennen die Diskussion, ich will das auch gar nicht weiter vertiefen, aber es gibt auch heute Übersetzungen, und zwar in der Bibel in gerechter Sprache. Da wird also das so übersetzt oder so ausgeführt, das ist ja keine Übersetzung in dem Sinne, sondern eine Auslegung der Übersetzung. So also betet, du Gott bist unser Vater und Mutter im Himmel. Das ist also Bibel in gerechter Sprache. Das gibt es auch noch mal in anderen Übersetzungen. Stuttgarter Bibel steht auch, unser Vater wie Mutter im Himmel. Gott, unser Vater wie Mutter im Himmel. Also man hat durchaus versucht, das heutzutage mit einzubeziehen. Ich finde das persönlich jetzt, wenn man das natürlich betrachtet, kann man das so betrachten auf der natürlichen Ebene. Aber wenn man sich den geistigen Sinn vor Augen hält, ist es eigentlich so, wie das Vaterunser gegeben ist, die bessere Variante. Weil zunächst einmal ist es so, dass der Begriff Vater oder das Göttliche ja beides beinhaltet. Wir wissen, das finden wir bei Lorbe, aber auch bei Swedenborg, dass der Vater oder Gott in seinem Innersten Liebe und Weisheit sind. Also das weibliche und männliche Prinzip eigentlich in sich vereinigt. Und es ist hier jetzt als Vater eben nach außen erkennbar, weil die Weisheit dasjenige ist, was uns sozusagen als Licht als erstes entgegenkommt. Und die Weisheit ist eben das männliche Prinzip. Wenn man noch weiter darüber nachdenkt, kommt man dahin, dass das männliche Prinzip oder das väterliche Prinzip auch das zeugende Prinzip ist, das wirkende Prinzip. Der Vater, das habe ich anfangs gesagt, wir sind Blutsverwandte, das heißt, der Vater legt uns seinen geistigen Samen in uns ein, das ist quasi wie eine Zeugung, eine geistige Zeugung, sodass wir wiedergeboren werden können. Das ist auch ein Aspekt, wo man eigentlich dahin kommt und sagt, dass Vater unser die richtige Variante ist, weil es das gebende und zeugende Prinzip ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Kirche, als Menschen gegenüber dem Vater das weibliche Prinzip sind, nämlich die Kirche, die seinen Samen aufnimmt. Wir als einzelne Menschen sind Aufnahmegefäße, sind, wenn wir den Herrn in uns aufnehmen, als Einzelmensch auch eine Kirche. Und deswegen wird die Kirche in der Heiligen Schrift ja auch fast immer Weib, Braut, Frau oder Jungfrau genannt, weil sie eben den geistigen Samen vom Herrn aufnimmt. Und da haben wir wieder das Verhältnis, dass auf der einen Seite das gebende Prinzip ist, der Schöpfer, der sein Leben und seine Liebe und Weisheit in die Schöpfung hineinlegt quasi, und auf der anderen Seite die Aufnahmegefäße, die Kirche in diesem Fall, würde Swedenborg sagen, wir als Braut und er ist der Bräutigam. Da haben wir es wieder das Verhältnis, Bräutigam männlich, die Braut weiblich als die Kirche. Also geistig gesehen ist diese Aussage schon völlig logisch. Nun, man kann das alles in Frage stellen, auch heute wird ja vieles in Frage gestellt, aber ich will mich damit gar nicht jetzt weiter befassen, mit dieser Frage, ist die Frau da benachteiligt? Ich denke, wir alle wissen, dass das vom Geistigen her so richtig ist und die andere Betrachtung sich ja mehr auf die natürlichen Fragen bezieht. Insofern will ich das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Das nächste ist dann, dass gesagt wird, Vater unser, der du bist im Himmel. Im Grunde könnte man sagen, ja, das wissen wir, dass der Vater im Himmel ist, wo soll er sonst sein? Aber ich finde es doch mal wichtig zu betrachten. Zunächst einmal wird ja die Beziehung im Vater unser geklärt, also Vater, wir stammen von ihm ab. Aber dann wird eine Ortsangabe gemacht, Vater unser, der du bist im Himmel. Also der ist irgendwo. Unser Gebet kriegt irgendwie auch eine Richtung, eine Ausrichtung. Wir müssen nicht irgendwo hinbeten, ins leere Universum oder wo auch immer, ins Nirvana, sondern Vater, unser Vater ist im Himmel. Unser Gebet richtet sich quasi an einen bestimmten Ort auch, wo eben der Vater sein Zuhause hat. So könnte man natürlicherseits jetzt sagen, gut, der Himmel ist oben, wir können unser Gebet nach oben richten. Deswegen schauen ja auch manche beim Beten nach oben. Wir kennen alle das Bild des Mannes mit weißem Haar auf einer Wolke sitzend, so aus Kinderbibeln vielleicht. Ich denke, dieses Bild ist auch nicht ganz verkehrt. Es ist halt geeignet, damit Kinder eine bildliche Vorstellung in ihrer Seele bekommen können. Swedenborg sagt ja, dass gerade die bildhaften Geschichten des Alten Testaments zugelassen wurden, damit auch Kinder eben in ihrer Unschuld einen Zugang, und zwar emotional, zu der Heiligen Schrift schon bekommen können. Nun, aus geistiger Sicht kann man aber sagen, dass der Himmel immer da ist oder oben ist, natürlicherseits, aber das Oben ist eigentlich immer im Grunde genommen das Geistige. Unten ist immer das Natürliche. Jetzt nehme ich wieder Swedenborg, weil das einfach bei ihm sehr klar geschrieben ist. Unten ist immer das eigentlich, was nicht erlöst ist. Das ist die Erde, in die die Same gelegt wird, die sich erst entwickeln muss. Oben ist der Himmel, das ist eigentlich so die Vollkommenheit, sage ich mal so. Unten die Erde ist noch unvollkommen. Man könnte ganz extrem sagen, das, was unten ist, ist das Böse. Da denken wir vielleicht auch ein bisschen an die Hölle. Und das, was oben ist, ist eben das Gute und der Himmel. Und Swedenborg schreibt ja auch, dass der Himmel deswegen Himmel ist, weil in ihm eine Ehe des Guten und Wahren, der Liebe und Weisheit besteht. Der Himmel ist eine Zusammensetzung und ein Bild der himmlischen Ehe, des Guten und Wahren. Alle Engel, die dort sind, alle Menschen, sind in der Liebe und Weisheit mit dem Herrn dort verbunden. Und die Hölle ist jetzt genau das Gegenteil. Sie ist nämlich die Verbindung des Bösen mit dem Falschen oder des Hasses mit Torheit. Und so kann unser Gebet eben in die Richtung gehen, dass wir sagen, Vater unser im Himmel, Vater, unser lieber Vater, wir beten nämlich in Verbindung mit, dass es das Gute ist. Der Vater ist dort und der Himmel ist dort, wo gewisse Vollkommenheit, wo das Gute ist, wo wir als Menschen in der Regel nach unserem irdischen Leben gerne hinwollen. Wer möchte nicht in den Himmel kommen? Deswegen wird hier eben gesagt, Vater unser, der du bist im Himmel. Also er ist erstens eben nicht in der Hölle, wo Unordnung herrscht, sondern er ist im Himmel. Und geistig ausgedrückt, wohin wir unser Gebet richten sollen, ist nämlich zum Guten und Wahren. Wir sollen uns ausrichten zur Liebe und Weisheit, in die Liebesverbindung zum Vater, aber auch eben dahin, wo wir hinwachsen sollen. Und es ist wichtig, dass es sich hier nicht um irgendeinen Vater handelt, also um einen irdischen Vater, sondern es wird angezeigt, dass dies eben unser himmlischer Vater ist, der aus der himmlischen Sphäre sein Reich hat. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, die ich auch wichtig finde. Und zwar sagt ja Jesus in der Bibel, im Neuen Testament, das Himmelreich ist inwendig in euch. Also heißt auch, Vater unser, der du bist im Himmel, Vater, lieber Vater, der du bist in uns, in unserem Herzen. Das ist auch eine Ausrichtung, Einerseits das Gute und Wahre, Liebe und Weisheit. Aber wo finden wir diese? Zunächst im Äußeren vielleicht, durch Lehre, aber eigentlich auch in unserem Herzen, wenn wir das nämlich im Leben aufnehmen. Und genau betrachtet wirkt ja der Herr von Inneren zum Äußeren. Er ist ja in uns tätig und versucht uns ja ständig zum Guten und Wahren zu ziehen. Also Himmelreich inwendig in euch.